2, Vers 17. Und er sagt, und zu Adam sagte er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört hast und gegessen hast von dem Baume, von dem ich dir geboten und gesprochen habe, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühsal wirst du davon essen alle Tage deines Lebens. Also, oder wörtlich, wirst du ihn essen, ganz wörtlich. Also du wirst den Erdboden essen. Natürlich ist gemeint, du wirst vom Erdboden essen. Das heißt von dem Ertrag des Erdbodens. Aber das ist typisch Hebräisch. Das Hebräische ist sehr einfache Sprache. Du wirst den Boden essen, heißt du wirst vom Boden essen. Also von dem Ertrag. Das muss man manchmal hinzusagen, weil manche Leute wollen es überwörtlich nehmen und die meinen, man muss dann den Boden essen. Aber in einem gewissen Sinn isst man ja auch den Boden, wenn man vom Boden etwas, also wenn man den Weizen isst oder so, dann isst man ja eigentlich ein Stück des Erdbodens oder Kartoffeln. Also um deinetwillen, also um Adams Willen, wird der Erdboden verflucht und ist der Erdboden verflucht, aber wir sollen nicht Adam so böse sein auf Adam, wir wären wahrscheinlich in der gleichen Situation gewesen. Also ich hätte ganz sicher die gleiche Sünde gemacht wie Adam. Denn wir lesen auch übrigens in Offenbarung 20, sogar wenn paradiesische Zustände sind im tausendjährigen Reich und Jesus Christus sichtbar in Jerusalem regiert, fallen Menschen trotzdem ab von dem König und wenden sich gegen den König. Also nicht nur in Eden ist der Mensch böse, jedenfalls in Eden war der Mensch vorher unschuldig, das ist richtig, aber auch im tausendjährigen Reich, wo paradiesische Zustände herrschen, wird der Mensch verführt durch den Drachen, durch die Schlange, durch den Satan und er wendet sich gegen den Messias. Also so wie in Eden, so im tausendjährigen Reich. Dorn und Distel.
Aber
ja. Das ist nach der Wiederkunft Jesu Christi.
Wir werden doch auf 1000 Jahre gebunden sein.
Ja, am Ende des tausendjährigen Reiches. Am Ende, ganz am Ende des tausendjährigen Reiches wird der Satan losgelassen werden. Kapitel 3, Vers 18, und Dorn und Distel, also kollektiv für Dornen und Disteln, wird er dir sprossen lassen, der Boden. Und du wirst essen das Gewächs des Feldes. Nicht Adam wird verflucht, sondern der Boden. Nicht die Arbeit wird verflucht, sondern die Mühsal beim Arbeiten wird hinzugefügt. Die Bibel spricht nie vom Fluch der Arbeit, sondern die Arbeit ist ein Segen. Und du wirst essen das Gewächs des Feldes. Jetzt redet er interessanterweise nicht mehr von den Bäumen. Das ist eigenartig. Natürlich aß der Mensch auch weiterhin von den Bäumen, aber jetzt sind die Bäume im Garten, die sind jetzt nicht mehr da für ihn. Er muss jetzt außerhalb des Gartens seine Frucht suchen, sein Essen suchen. Nicht mehr die Bäume des Gartens, die Frucht.
Kann es auch etwas damit zu tun haben, dass man die Früchte jetzt nicht jeden Monat bekommt? So ist
das. Aha, dass man warten muss auf die Frucht.
Ja.
Gut, auch bei dem Gewächs ist es auch so, bei dem Gewächs des Bodens, des Feldes, muss man auch warten drauf und sammeln. Vielleicht. Vers 19, im Schweiße deines Angesichts oder mit dem Schweiß oder um den Schweiß deines Angesichts wirst du dein Brot essen. Das heißt, du wirst schwitzen müssen, bis du zurückkehrst zum Erdboden. Denn von ihm bist du genommen, denn Staub bist du und zum Staube wirst du zurückkehren.
Eine Frage.
Ja.
Was für ein griechisches Wort ist für Brot?
Brot essen, das hebräische Wort 3,19. Ich schaue gerade nach, Lechem wahrscheinlich, oder auch nur ein Wort. Moment, 1. Mose. 3, 90, ich glaube, es ist nur ein Wort. Achal, ja. Nein, nein. Lechem. Tuchal Lechem. Lechem, Bethlehem, oder? Bethlehem, Bethlehem, Haus des Brotes. Und hier Lechem, du wirst essen, Brot essen. Also Nahrung essen. Natürlich steht Brot hier allgemein. Steht das in manchen Übersetzungen nicht?
Nein, hier steht auch Brot, aber ich habe gedacht, dann haben die schon Brot
hergestellt. Ja. Einfaches Brot. Irgendwie Mehl gemahlen und irgendwie offensichtlich. Bitte?
Da müssen die schon eine bestimmte Zeit im Garten Eden gewesen sein.
Stimmt, ja, stimmt. Ja. Stimmt, das ist ein guter Gedanke. Zeigt, dass sie nicht gleich am ersten Tag gesündigt haben. Das ist schon einige Zeit, einige Monate vielleicht sogar, vielleicht auch Jahrhunderte, das wissen wir gar nicht. Na, Jahrhunderte nicht, aber 100. Ja, 130 hat er, aber dann 100 Jahre hätten noch Platz.
Hat er vorher geantwortet, ohne zu schwitzen?
Offensichtlich. Beneidenswert. Und es waren auch Schmerzen dabei, den Dornen und Disteln vom Acker. Ja. Also, das ist jetzt erfährt er, dass er zum Staub zurück muss. Jetzt erfährt er, dass er sterben muss. An dem Tag, an dem du sündigst, wirst du sterben, hat Gott gesagt. An dem Tag, bitte, das ist wörtlich zu nehmen. An wann starb Adam? An dem Tag, an dem du sündigst, wirst du sterben. Er starb. Wir sagen vielleicht, ja, geistlich. Nicht nur geistlich. Er starb. Sein Körper, in seinen Körper zog der Tod ein und ab jetzt geht es alles hin zum Tode, zum Staub wieder zurück. Es ist nur eine Frage der Zeit, aber der Prozess, der Sterbeprozess ist eingezogen und es haben also jetzt abbauende Kräfte begonnen zu wirken. Und wir lesen auch in Römer 8, dass der Leib, den wir haben, ist ein toter Leib, weil er sterblich ist er tot, dem Tode geweiht. In dem Sinn tot, Römer 8, das können wir lesen, ich glaube Vers 10. Römer 8, Vers 10, wenn Christus in euch ist, ist der Leib tot, wegen der Sünde. Sündenfall. Der Leib ist tot. Jeder von uns hat einen toten Leib an sich. Das heißt, einen Leib, der, in dem diese Sterbekräfte wirken, abbauenden Kräfte wirken, bis zum Tod, bis zum gänzlichen Tod dann. Und Vers 11 erklärt es ja dann auch, was mit Tod gemeint ist. Vers 10, wenn Christus in euch ist, Römer 8, Vers 10, wenn Christus in euch ist, ist der Leib tot wegen der Sünde, andererseits der Geist Leben wegen der Gerechtigkeit, nämlich der Gerechtigkeit in Christus. Vers 11, wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten erweckte, in euch wohnt, wird der Christus von den Toten erweckte, auch eure sterblichen Leiber lebend machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Eines Tages bei der Auferstehung werden die sterblichen Leiber lebend gemacht. Also es wird das Leben einziehen, das Ewige, auch in die Leiber. Das heißt, unsere Leiber werden verwandelt werden und werden ewiglich dann leben. Vers 10 nennt er sie tot, Vers 11 nennt er sie sterblich, die Leiber. Das heißt, mit dem Sündenfall gibt es jetzt abbauende Kräfte. Natürlich ist es so bei uns, wenn wir junge Menschen sind, also wenn sie noch nicht 24 Jahre alt sind, können sie sich freuen, da überwiegen noch die aufbauenden Kräfte, ab 24 überwiegen dann die abbauenden Kräfte. Und wer genau 24 ist, der soll es noch recht genießen. Deswegen. Also das habe ich irgendwo gelesen und ich glaube, das stimmt auch mit Erfahrung überein. Also es gibt beiderlei Kräfte in uns, aber diese aufbauenden Kräfte sind einfach stärker in der ersten Hälfte des Lebens oder im ersten Drittel und dann werden die abbauenden Kräfte stärker und ab 40 tragen sie eine Brille, weil die Augen nicht mehr so gut sich die Linsen nicht mehr so gut bewegen. Gut, Vers 19. Im Schweiße deines Angesichts haben wir schon gehabt.
Geht das auch mit den Schmerzen oder mit den Gebrechen der Leiter, dass da auch irgendwo dasselbe gemeint ist, dass ab diesem Zeitpunkt kam der Tod auch in den Leib, dass der Leib Schmerzen hat oder das Leib
Gebrechen hat? Weil vorher gab es keinen Schmerz. In Eden gab es keinen Schmerz. Also das kann man ausschließen. Und in der Ewigkeit gibt es auch keinen Schmerz mehr. Aber ob das mit dem Tod zu tun hat, jedenfalls Schmerz, also Krankheit und Schmerz und Leiden, ist mit dem Sündenfall, mit der Sünde gekommen, das ist ganz sicher.
Ich denke, die Schmerz hätte vor dem Magen ja da.
Ja.
Und wenn Gott Eva sagt, du wirst mit Schmerzen gebären, dann wusste die was.
Bei Schmerzen sind. Ja, schon, aber ich meine jetzt, aber Krankheiten, also. Natürlich, wenn der auf die Herdplatte gegriffen hätte, hätte er auch zurückgezogen, sonst hätte er sich seine Finger verbrannt. Aber Leiden, dieses Krankheitsleiden wahrscheinlich, die hat Jesus auf sich genommen dann, weil sie eben als Folge der Sünde auch was zu tun haben. Er trug unsere Leiden. Unsere Krankheiten. Als Folge der Sünde. Dann Prediger 12, Vers 7, der Staub kehrt zur Erde zurück, so wie er gewesen, und der Geist zu Gott, der ihn gegeben hat. Also Prediger 12, Vers 5, der Geist kehrt zu Gott zurück, und zwar der Geist jedes Menschen, auch der Geist der ungläubigen Menschen kehrt zu Gott zurück. Nämlich in die Verfügungsgewalt Gottes, um dort gerichtet zu werden, schlussendlich. Aber er kehrt zurück. Der Leib kehrt zum Staub zurück, wird Staub. Vers 20 bis 24 kommt jetzt nochmal über Eden, wird nochmal über Eden gesprochen und über den Baum des Lebens. Adam gab seiner Frau den Namen Chava. Chava bedeutet Leben. Chava. Also die Frau hieß Leben. Und Adam gibt ihr den Namen. Das heißt, dass er ihr Haupt ist, wenn er sie benennt. Sie gibt sich nicht selber den Namen. Er ist das Haupt über Eva. Und er gibt ihr den Namen. Denn Chava heißt sie deshalb, weil sie wurde Mutter alles Lebenden, also oder aller Lebenden, aller lebenden Menschen nämlich. Alle ab jetzt lebenden Menschen haben alle die Eva zur Mutter. Adam weiß nun, dass der Tod unaufhaltsam ist. Adam erkennt, dass die Frau nun die Erhalterin des Menschengeschlechts wird, alle werden von ihr also abstammen. Und Gott, Jahwe Gott machte Adam und seiner Frau Röcke. Lange Röcke. Das ist hier das Wort für lange Tunika. Also der lange Rock. Nicht ein Schurz, wie Adam und Eva, ein Schurz aus Feigenblättern. Nicht ein Schurz, ein langer Rock. Das ist ein ganz anderes Wort hier. Dieses Wort wird auch weiterhin verwendet, kommt oft vor. Ich schaue gerade nach. Röcke. Das kommt, kommt auch vor bei Josef, die Josefsgeschichte, der Leibrock, der lange Rock, das Kleid Josefs. Kommt auch vor bei den Priesterkleidern, die Priester haben diesen langen Rock. Kommt auch vor in 2. Samuel 13, die Frauen, dieses Kleid der Tamar, glaube ich, hieß sie. Tamar, ja, Tamar, hat ja auch diesen langen Rock. Oder auch haben wir diesen Rock, haben wir ein Mann, Husai der Akita, hat einen zerrissenen Leibrock und Erde auf seinem Haupt, in 2. Samuel 15, Vers 32. Oder in Esra lesen wir auch von diesen Priesterleibröcken. Es ist alles diese gleiche Rock, der lange Rock. Jesaja 22, ich bekleide ihn mit deinem Rock, mit deinem Leibrock. Und so weiter. Also als Schutz gegen die Nacktheit. Adam gab, Jahwe Gott machte Adam und seiner Frau Röcke von Häuten, also Tierhäuten, und bekleidete sie, also Leder würden wir sagen, oder? Ein Lederrock. Ist schon sehr alt, der Lederrock. Zur Bedeckung bekleidete sie. Zur Bedeckung der Schande.
Das sind die ersten Tiere, die sterben mussten.
Die werden geschaut haben, die werden erschrocken gewesen sein, Adam und Eva, als sie das Blut unschuldiger Tiere sahen, zum ersten Mal fließen. Denn gegessen haben sie vorher keine Tiere. Kleidung verlangt von Gott ein Opfer und den Tod von Tieren. Und die Feigenblattschürze achtete Gott nicht als Kleidung, jedenfalls nicht als geeignete Kleidung. Welche Kleidung achtet Gott heute als geeignete Kleidung? Kann man sich fragen. Gott sorgte für die Kleider der Menschen, er gab ihnen alles, was sie brauchen. Und für uns sorgt, also Gott gab und Gott gab und Gott gab. Und dann lesen wir in Johannes 19, die Menschen zogen dem Herrn Jesus die Kleider aus und nahmen und nahmen und nahmen. Sie nahmen ihm alles. Sie nahmen ihm auch das Letzte, den letzten Leibrock. Und Jahwe Gott sagte, siehe, der Mensch, der Adam, ist geworden wie einer von uns, zu erkennen Gutes und Böses. Gott hätte Adam erzogen, das Gute vom Bösen zu unterscheiden, ohne selber das Böse tun zu müssen. Nun aber musste er das Böse durch sich selbst kennenlernen. Das Gute hat er nicht vollständig erkannt, jedenfalls. Und nun, dass er nicht seine Hand ausstrecke und nehme auch von dem Baum des Lebens und lebe in Ewigkeit, also hätte jetzt Adam vom Baum des Lebens gegessen, hätte er weiter in diesem Zustand existieren müssen, und zwar ewig. Also er wäre ewig in dem Zustand geblieben, in dem er war. Er sollte aber sterben. Und er begann zu sterben. Gott vertrieb ihn weg vom Baum des Lebens, aus dem Paradies hinaus. Das war eigentlich auch Liebe, dass er ihn hinaustrieb aus dem Garten. Denn in diesem Zustand ewig zu leben, wäre nicht gut gewesen. Das wäre eine Verewigung eines Zustandes, wo die Beziehung zu Gott nicht mehr vorhanden ist, beziehungsweise nicht mehr so vorhanden ist, wie sie war. Aber er sollte sterben. Ich stehe nicht da, aber das kann man, was nicht dasteht, da können wir nur Vermutungen anstellen. Also wir vermuten, es könnte schon sein, dass er gegessen hat, aber vergessen wir nicht, es geht um ein beständiges Essen, denn wir müssen ja auch von Jesus beständig essen. Der Herr Jesus ist unser Baum des Lebens und in Johannes 6 lesen wir, dass wir beständig essen müssen. Wir leben von ihm. Jeden Tag leben wir von ihm. Wer mich isst, der wird leben. Wer mich beständig isst, im Griechischen ist hier ein Durativ, das heißt ein andauernder, ein Wort mit andauerndem Aspekt, das heißt, man muss beständig essen. Der mich isst, der mich Essende, wird leben. Das ist, ich weiß nicht, Johannes 6, ich schaue gerade nach, Johannes 6, das sind mehrere Verse. Vers 56, der mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Vers 50, dieses ist das Brot, das aus dem Himmel herniederkommt, damit man von ihm esse und nicht sterbe. Mein Fleisch ist wahrhaftige Speise, mein Blut ist wahrhaftiger Trank. Der mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, verbleibt in mir. Das habe ich schon, Vers 56. Danke. Vers 58. Dieses ist das Brot, das aus dem Himmel herniederkam. Nicht wie eure Väter das Manna aßen und starben. Der dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Und hier ist das Wort Essen. Ja, wer dieses Brot isst, das steht in einem ein Mittelwort der Gegenwart. Das ist im Griechischen ein Wort, das eine andauernde Handlung bezeichnet. Ja? Also, und sogar verwendet er das Wort nicht für Essen, sondern er verwendet das Wort Kauen eigentlich. Also, aber man traut sich das nicht so zu übersetzen, denn es klingt so eigenartig, ja? Den Herrn Jesus kauen, was soll das? Aber gemeint ist, man hält ein bisschen im Mund. Es ist was Andauerndes. Das ist gemeint. Wer mich beständig isst und kaut, der wird leben. Das heißt, wer von mir, Jesus Christus ist unser Lebenselement. Wir essen ihn täglich. Und zwar einen, der für uns gestorben ist. Und das ist jetzt nur eine Vermutung von mir, aber die Vermutung, die meine ich, ist angebracht, dass man auch dass auch der Baum des Lebens so zu verstehen ist, dass man davon es essen soll, täglich, wie wir auch von anderer Speise essen, täglich. Und dann hätte es keinen Sterbeprozess gegeben. Aber ab jetzt gibt es ganz sicher einen Sterbeprozess. Ab jetzt ist er dem Sterbeprozess unterlegen. Und er darf auch nicht mehr vom Baum des Lebens essen. In der Ewigkeit werden wir wieder vom Baum des Lebens essen. Und da werden wir auch die Blätter des Baumes des Lebens essen. Und die Blätter sind zur Heilung, zur Pflege. Es gibt deshalb keine Krankheit, weil die Menschen dort von den Blättern essen. Beständig essen natürlich, auch dort. In Offenbarung Kapitel 22 ist davon die Rede. Gut, also nicht das... Nun, dass er nicht seine Hand ausstrecke und nehme auch von dem Baum des Lebens und lebe in Ewigkeit. Diesen Zustand, in dem er jetzt ist, Adam, zu verewigen, das wäre nicht gut gewesen. Da schickte ihn Gott der Herr aus dem Garten Eden, damit er den Erdboden bearbeitete, von dem er genommen war, oder bebaute, bediente, von dem er genommen war. Und er darf arbeiten, er darf weiterhin arbeiten, er verliert nicht den Sinn seines Lebens, er verliert nicht den Sinn seines Daseins. Arbeit ist für ihn ein Schöpfungsauftrag und ein Bewahrungsauftrag, die Umwelt schonen und in Ordnung halten. Wir lernen unseren Kindern, dass sie ihre Sachen in Ordnung halten. Das ist Schöpfungsauftrag. Wir werfen nicht herum mit den Bibeln, sondern wir machen sie nicht kaputt, ja. Das ist Schöpfungsauftrag. Was Gott uns anvertraut hat, sollen wir bewahren, sollen wir pflegen. Soweit es geht. Ja. Der Weg zum Lebensbaum ist verschlossen. Aber als der Herr Jesus starb, da ist der Tempelvorhang zerrissen. Und der Weg zum... Was war auf dem Tempelvorhang drauf? Der zerrissen ist? Was war da drauf? Cherubim. Cherubim waren drauf. Und die Cherubim, die sagten, halt, kein Schritt weiter zu dem Priester, der ins Heiligtum kommt. Kein Schritt, hier ist das Allerheiligste, hier darfst du nicht rein. Und im Paradies sagen auch die Cherubim, mit Schwert sogar, halt, du darfst nicht rein. Aber als der Herr Jesus starb, ist der Vorhang zerrissen. Da gab es nur noch zerrissene Cherubim. An dem Tag. Und der Weg ist frei in die Gegenwart Gottes, zu dem Lebensbaum Jesus Christus, für uns jetzt, oder? Durch den Jesus sagt, ich bin das Leben. Das Brot des Lebens, bitte. Ja, das ist eine sehr gute Anwendung, also typologisch, also ein Schatten für eine Wirklichkeit. Der Schatten ist hier die eigenen Kleider, die man sich selber macht und die nichts helfen, die Nacktheit nicht verbergen, die auch die Blöße vor Gott nicht verbergen. Und dann das Kleid der Gerechtigkeit Jesu Christi, das Gott uns gibt. Wir haben Christus angezogen, vielen Dank für diesen Hinweis. Galater 3, Vers 27, oder? 26, Galater 3, Vers 27. So viele ihr auf Christus getauft wurdet, also gläubig geworden seid, natürlich vorher, ist klar, getauft wurdet, ihr zoget Christus an. Ihr zoget Christus an. Christus ist unser Kleid. Denn das Wort ist hier ein Anziehen eines Kleidungsstückes. Ihr habt Christus als Kleid angezogen. Der ist unser Kleid, wie Luther, oder? Gesagt hat. Christus ist, wie heißt der Spruch? Christus. Christi Blut und Gerechtigkeit ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit werde ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Es gibt noch andere Stellen dazu, zu diesem Kleid, das Anziehen des Kleides. Ich glaube, es ist Kolosser 3, Vers 10. Ihr habt den neuen Menschen angezogen. Der neue Mensch ist Christus. Ihr habt den neuen Menschen angezogen. Es ist niemand anderer als Christus. Kolosser 3, Vers 10. Auch dieses Wort anziehen. Dann zurück. Also danke für den Hinweis. Hier haben wir also, Blut musste fließen, damit Adam und Eva Kleider bekommen, von Gott bekleidet werden. Und genauso ist das Blut Jesu Christi musste fließen für uns, damit wir mit Gott, mit Kleidern der Gerechtigkeit bekleidet werden können. Aber ihm haben sie die Kleider vorher ausgezogen, bis wir Kleider bekommen können. Ihm haben sie alles genommen. Nicht ganz nackt. Niemals hätten Juden es zugelassen, dass die Gekreuzigten ganz nackt gekreuzigt würden. Niemals. Auch das ist absolut undenkbar. Also aber mit minimal bekleidet am Kreuz. Vers 22, und Jahwe Gott sagte, siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns, zu kennen Gutes und Böses. Und nun, dass er nicht seine Hand ausstrecke und nehme auch vom Baum des Lebens und lebe in Ewigkeit, da schickte ihn Gott, oder und Gott schickte ihn, Gott, der Herr, Gott, Jahwe Gott schickte ihn aus dem Garten Eden, damit er den Erdboden bearbeitete, von dem er genommen war. Und er trieb Adam hinaus und lagerte vor dem Garten Eden die Cherubim und die Flamme des kreisenden Schwertes, zu bewahren den Weg zum Baum des Lebens. Ja. Nun ist der Weg frei durch Jesus Christus. Adam verlor seinen Platz als König der Erde. Er hat nicht über sich selber regiert. Aber der Mensch kann wiederhergestellt werden. Die Würde des Menschen und die Rolle als Herrscher. Herrscher über sich selbst und Herrscher über die ganze Erde in Christus. Wir werden mit ihm regieren eines Tages. Und jetzt dürfen wir üben zu regieren in kleinen Dingen. Er verlor nicht ganz seine Würde. Es gibt immer noch eine Menschenwürde. Adam hat nicht alles verloren. Ja? Nicht die ganze Ebenbildlichkeit hat er verloren, aber es ist sehr stark entstellt worden. Und vor allem charakterlich hat er viel verloren von dieser Ebenbildlichkeit Gottes. Die Gott-Mensch-Beziehung ist gestört. Es entsteht Misstrauen zu Gott, Angst, Entfernung. Die Mensch-Erdboden-Beziehung ist gestört, Disteln und Schmerzen und so weiter. In einem gewissen Sinn ist er jetzt dem Leibe nach, dem Erdboden unterworfen. Der Mensch sollte herrschen über den Erdboden, sollte ihn bebauen und so weiter, aber jetzt muss er selber zu Erdboden werden, zu Staub werden, was den Leib betrifft. Die Beziehung Mensch-Tier ist gestört. Nicht mehr alle Tiere lassen sich beherrschen von den Menschen. Die Mensch-Mensch-Beziehung ist gestört. Diese überaus kostbare partnerschaftliche Beziehung, Ehebeziehung zwischen Adam und Eva ist gestört. Und die Beziehung zu sich selbst ist gestört. Sind dazu Fragen oder Gedanken noch? Unsere Zeit ist schon um, aber wenn noch Fragen da sind.
Man hat wahrscheinlich in der Bibel keine Anhaltspunkte, wo dieser Garten eben im Laufe der Zeit geblieben ist, weil Christen sind sozusagen zu meinem Haus. Mehr als 2000 Jahre. Ja.
1600 Jahre noch, bis zur Sintflut.
Wo ist
der geblieben? Also, wie gesagt, es muss wohl irgendwo in der Nähe des Zweistromlandes gewesen sein, aber wo genau, wird uns nichts gesagt. Kein anderes.
Wenn der Eingang bewacht wird,
ja.
Ist das ein andauernder Zustand gewesen bis zur Sintflut?
Ja, also wir haben keine Hinweise. Es gibt denn, das einmal kommt noch vor, Eden. Jetzt muss ich schauen, wo das noch vorkommt im Alten Testament. Du warst, Moment, wie war das? Hesekiel? Ich schaue mal gerade nach. Eden. Ja, Hesekiel, das ist das eine mit dem, genau. Hesekiel 28, Vers 13, du warst in Eden, dem Garten Gottes, ist die Rede von diesem König von Tyrus, du warst in Eden, dem Garten Gottes, aber es wird hier so gesprochen, wie wenn noch mehr dahinter steckt als der König von Tyrus, und manche vermuten ein Bild auf den Satan hier. Hesekiel 28, und dann kommt es noch vor, nur als Vergleich, wie der Garten Eden, kommt es ein paar Mal noch vor. Er macht ihre Wüste gleich Eden und so weiter. Das sind alles Vergleiche. Ja, nein. Jetzt haben wir es nicht mehr. Gut. Dann schließen wir hier ab, denke ich. Wollen noch ein paar von uns beten?